26. Oktober, Nationalfeiertag. Ich stehe hier am Hintereingang des Parlaments und neben mir steht der zweithöchste Mann im Staat, der frisch gewählte erste Nationalratspräsident Dr. Walter Rosenkranz. Herr Rosenkranz, grüß Gott.
Grüß Gott.
Vielleicht einmal zunächst zwei Tage nach der Wahl. Wie erleichtert oder wie froh sind Sie denn, dass alles geklappt hat? Die ÖVP hat ja Ihre Unterstützung zugesichert. Bis zuletzt war man sich vielleicht doch nicht ganz sicher. Wie froh sind Sie, dass jetzt alles funktioniert hat?
Ja, entgegen der Meldung einer Tageszeitung, die geschrieben hat, hat gesagt, ich war enttäuscht. Ich weiß nicht, woher Sie das Gefühl hergenommen haben, das da kolportiert wurde. Ich bin sehr erleichtert, sehr glücklich, sehr froh, aber in erster Linie auch sehr stark mit einer großen, ich möchte sagen, Demut und mit einem großen Respekt vor dem, was jetzt vor mir liegt, ausgestattet. Man kann es eigentlich noch gar nicht fassen. Ich habe schon in mehreren Interviews auch gesagt, ich vergleiche das, glaube ich, so mit der Stimmungslage, die ich höre, wenn manche Sportler in irgendeiner Form eine Medaille errungen haben oder einen Skisieg oder irgend sowas, wo sie sagen dann, sie können es momentan noch nicht realisieren. Und ich glaube, das ist auch so, weil wenn ich jetzt durchs Haus gehe, ich sehe dort die Gemälde der Präsidenten, die alle vor mir waren, auch seit der Monarchie heraus. Und das waren wirklich historische Persönlichkeiten. Ich habe da, wenn ich herausgreife, ein Leopold Figl, ein Anton Benja. Und in diese Reihe bin ich jetzt wirklich gestellt mit den Erwartungslagen, die es auch daran gibt. Und das ist schon etwas sehr Großes, das muss man sich immer bewusst sein. Und wie ich schon gesagt habe, ich werde das mit einer großen Demut und vor allem mit einer absoluten Liebe zum Volk in Österreich ausüben. Das, ich glaube, für jeden guten Politiker gibt es nur ein Rezept, bodenständig bleiben und bei den Menschen, nicht irgendwo im Elfenbeinturm verharren.
Schon angesprochen, Sie sind jetzt rein formal der zweithöchste Mann im Staat. Das wurde auch im Vorfeld genutzt, um so ein bisschen Angst vor Ihrer Kandidatur zu schüren. Sie haben es aber schon in Ihrer Antrittsrede durchklingen lassen. Sie selbst sehen das ja nicht ganz so mit dem zweithöchsten Amt. Was ist denn Ihr Amtsverständnis als erster Nationalratspräsident?
Ja, es ist, was da versucht wurde zu konstruieren, dass ich Sitzungen nicht machen würde und was weiß ich, welche Absurditäten. Ich habe das sogar als Horrorszenario gemacht. Das kann nicht redlich gemeint sein, weil es stimmt vom Protokoll her. Also das ist das, was die Diplomaten brauchen, damit sie die Begrüßungen richtig machen. Bin ich tatsächlich die Nummer zwei in Österreich hinter dem Bundespräsidenten. Aber ich habe es auch ausgeführt. Der Bundespräsident wird direkt vom Volk gewählt. Die Abgeordneten werden direkt zwar über Listen vom Volk gewählt mit einem auch verstärkten Persönlichkeitswahlrecht. Ich repräsentiere nicht mich selbst, sondern ich repräsentiere einen Ort der Demokratie, dort, wo die Gesetze stattfinden, dort, wo die Volksvertreter sind. Die Nummer zwei und auch die Nummer eins sollte eigentlich nur die Demokratie haben in diesem Land. Und ob ich jetzt auf einer Begrüßungsliste weiter vorn oder weiter hinten stehe, das ist sowas von zweitrangig. Und daher möchte ich auch aufräumen mit dieser Mehr, ich sei der zweitmächtigste Mann in der Republik. Also da würden mir deutlich mehr einfallen, die vielleicht gar nicht so im Rampenlicht viel mehr Einfluss haben, als man glauben möchte.
Jetzt ist das Amt des ersten Nationalratspräsidenten für gewöhnlich nicht so stark im Fokus der Öffentlichkeit. Jetzt gibt es recht bekannte Aufgaben, Leitung von Sitzungen, vielleicht auch das Parlament mal nach außen vertreten. Aber es gibt ja schon noch recht viel mehr Bereiche, in denen man auch wirken kann. Was sind denn vielleicht so ein, zwei Bereiche, die da Ihnen besonders wichtig sind und wo Sie auch sagen, da will ich meinen Einfluss durchaus auch geltend machen?
Ja, ob es der Einfluss ist, das kann ich gar nicht sagen, aber von meinem Amtsverständnis aus bin ich nicht nur einer, der eine Sitzung leitet, ab und zu eine Klingel in der Hand hat und vielleicht Ordnungsrufe verteilt. Das wäre mir eindeutig zu wenig. Und der Kontakt mit den Abgeordneten, das, was Sie gesagt haben, ist richtig. Ich muss dafür schauen, dass alle Abgeordneten gute Arbeitsbedingungen haben, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber bei mir ist es wichtig, nicht nur an einem Tag im Jahr, so wie heute, die österreichischen Bürgerinnen und Bürger hier einzuladen, sondern ich möchte eigentlich hinausgehen. Und da ist vielleicht der Staatsempfang, das Diplomatische, so sehr es auch wichtig sein mag, diese repräsentativen Anlässe. Ja, aber ich möchte eigentlich das, was ich immer gemacht habe als Politiker, ich möchte auch dieses Amt zu den Menschen bringen. Ich habe nicht verloren, dass ich nach wie vor mit Stolz und mit Liebe und mit Leidenschaft Österreicher bin. Und da treffe ich mich sehr gerne nicht nur im Elfenbeinturm mit den wichtigen Leuten, die es so gibt, sondern ich bin sehr gerne an dem, was man oft Basis nennt. Nein, ich möchte gern bei den Menschen, bei den Bürgern sein.
Es gibt ein APA-Interview mit Ihnen von gestern, wo dann die Schlagzeilen vor allem auf die Burschenschaften fokussiert waren. Sie wollen die Rolle der Burschenschaften auch für die Republik vor allem in den Mittelpunkt stellen und darüber Aufklärung leisten. Haben Sie da schon konkrete Pläne auch?
Na, ich glaube,
wie kann das funktionieren
auch? Also ich glaube, ich persönlich werde das nicht machen. Die Frage war eigentlich, ob ich glaube, dass das zu wenig ist. Und da sehe ich eindeutig, dass bis jetzt die ganze Betrachtung der Geschichte der Studentenverbindungen insgesamt, Burschenschaft ist ja nur ein kleiner Ausschnitt davon, werden auch immer verwechselt in einen Topf geschmissen, aber diese Studentenverbindungen haben eigentlich für die Demokratie, für die Verfassung, für die Grund- und Freiheitsrechte, so wie unser Staat heute ist, wahnsinnig viel geleistet im 19. Jahrhundert. Das waren Revolutionen, die von unseren Leuten, von unseren Mitgliedern dort gemacht worden sind, die 1848er Revolution, die Gesetzwerdungsprozesse, die Verfassungsbeschlüsse. Überall an erster Stelle waren Menschen aus Studentenverbindungen, ob Burschenschaften, aus Landsmannschaften, aus Chors. Man darf auch nicht vergessen, es gibt auch die konfessionellen Verbindungen im österreichischen Kartellverband, die sich äußerlich durch nichts und ihre Sitten und Bräuche unterscheiden. Da wird auch verwechselt. Da muss es Aufklärungsarbeit geben, dass es eben Institutionen sind, dass es Vereine sind, weil auch beim Vereinsrecht sind es logischerweise Vereine, die noch dazu erlaubt sind, weil das wird ja so getan, wie wenn wir da irgendwo im Untergrund dahin leben würden. Nein, das ist es nicht. Die Geschichte der Studentenverbindung ist eine stolze Geschichte und die ist viel mehr wert als die ganzen Anpatzversuche, die da von einer politisch anderen Seite gerichtet werden.
Zweiter Punkt, hat die Sprachregelungen betroffen im Parlament, Stichwort Gendern. Wie ist denn da überhaupt aktuell im parlamentarischen Betrieb der Stand und was könnte man hier anpassen aus Ihrer Sicht?
Ja, das, was ich bis jetzt weiß, ist, dass in den schriftlichen Ausfertigungen des Parlaments, dass hier der Doppelpunkt gesetzt wird, wäre auch nicht komplett gendergerecht. Es ist eine wissenschaftliche Debatte. Es wird ja immer vor allem freiheitlich unterstellt, nicht wissenschaftlich zu sein, wissenschaftsfern zu sein. Absurd wie nur, gerade Studentenverbindungen treiben sich nämlich an der Universität herum, wenn ich das so flapsig formuliere. Und wir sind an sich die akademische Lehrer bis zum Rektor enorm schätzen, auch wenn die Gegenliebe nicht so gestaltet ist. Wir halten sehr viel von der Hohen Schule und von der Wissenschaft. Und da gibt es eben drei Wissenschaften. Es gibt eine relativ alte Wissenschaft, das ist die Sprachwissenschaft, bis in die heutige Zeit. Es gibt die Sexualwissenschaft und es gibt erst seit kurzem die Genderwissenschaften, die aus dem angloamerikanischen Raum zu uns gekommen ist. Und diese drei versuchen etwas zu gestalten, jeder auf dem seinem Gebiet. Und da muss man darauf hingehen, was Sprache eigentlich bedeutet. Und es gibt für mich eine Autorität dafür, das ist der Rat für die deutsche Rechtschreibung. Kann jeder, den es interessiert, einmal vielleicht im Internet nachschauen. Die haben erst 2023, ging im Dezember, haben die eine Empfehlung ausgegeben. Das ist etwas Amtliches. Das wird vom österreichischen Staat auch mit 9 Personen delegiert, von Sprachwissenschaftler über Pädagogen, über Zeitungsherausgeber, Journalisten, alle, die mit Sprache zu tun haben. Und da gibt es die klare Empfehlung, dass man Gesellschaftspolitik und Gender ist ein gesellschaftspolitisches Thema, aber dass man es nicht über die Sprache oder nicht ausschließlich über die Sprache machen kann, weil es gibt viele Punkte wie zum Beispiel leichte Lesbarkeit, Vorlesbarkeit. Wie wollen Sie einem Kind ein Märchen vorlesen, der Brüder Grimm, wenn man dann sagt, und da kommt der Wolf, Stern, Doppelpunkt, Strichpunkt in. Das Kind schläft wahrscheinlich noch 2 Sekunden ein. Vielleicht bezweckt, dass das Kind einschläft, aber es geht halt das Wesentliche dabei verloren. Um jetzt das auf den Punkt gebracht zu haben, es wird von mir eine Diskussion sein, wo ich die Argumente der Sprachwissenschaften einbringe und das auch natürlich mit dem Gedanken, dass in unserer österreichischen Verfassung im Artikel 8 die Staatssprache Deutsch ist. Und jetzt ist meine Frage an den Verfassungsgesetzgeber, vielleicht muss es dann einmal der Verfassungsgerichtshof auch einmal deuten, wer bestimmt, was die Staatssprache, die Amtssprache Deutsch ist? Und ich glaube, da wäre man gut beraten, wenn man sich da an die Sprachwissenschaften hält.
2 kurze Fragen noch. Es stehen ja turbulente politische Zeiten an. Stichwort Regierungsbildung. Sie sind freiheitlicher, aber sind natürlich jetzt als Nationalratspräsident auch zu einer gewissen Überparteilichkeit angehalten. Wie werden Sie denn jetzt Ihr Amt in diesen turbulenten Zeiten, man hat es ja schon bei der konstituierenden Sitzung gemerkt, hitzige Debatten schon in der ersten, das wird sich wahrscheinlich fortsetzen. Wie segeln Sie da in diesen stürmischen Zeiten?
Hitzige Debatten, da ist das Parlament der richtige Ort dafür. Das werde ich ein modernerer Begriff, moderieren. Ich werde die Sitzungen eben leiten, versuchen, dass das eben doch mit dem nötigen Respekt, trotz aller notwendigen Härte, sachlich als Diskussion bleibt. Und in eine Regierungsverhandlung, egal welcher Partei, bin ich nicht eingebunden. Ich habe natürlich als Parlamentspräsident der Abgeordneten, die Volksvertreter sind, natürlich schon einen Wunsch. Es mögen gute Verhandlungen sein und man muss eigentlich nur eines in den Vordergrund stehen, es geht um das Wohl Österreichs. Es geht sicherlich nicht um persönliche Befindlichkeiten, um Eitelkeiten, dafür wäre dieses Land zu schade und dazu sind die Zeiten, in denen wir jetzt leben, etwas zu schlecht. Ich kann mich erinnern, als ich an anderer Stelle Klubobmann war, das war in der Regierung Kurz 1, da standen wir im, wie heißt das, Ranking, standen wir auf Platz 3 der Europäischen Union und jetzt sind wir auch auf Platz 3, allerdings vom anderen Ende der Skala. Da dürfte es doch etwas geben, was man rasch und dauerhaft sanieren muss und da wünsche ich an sich allen Parteien viel Glück dabei, dass sie das schaffen werden, weil es ist nicht im Interesse der einzelnen Parteien, sondern letztlich muss es zum Wohl der Österreicherinnen und Österreicher sein.
Abschließende Frage. Heute ist der 26. Oktober, der Nationalfeiertag. Was haben Sie denn gerade anlässlich dessen für eine Botschaft an die Österreicher, die vielleicht auch von den politischen Entwicklungen in den letzten 4 Wochen nicht besonders angetan sind?
Ich mache nicht nur eine Botschaft, sondern ich mache eine Beobachtung. Die Menschen, die hierher kommen, die kommen mit einem starken patriotischen Gefühl hierher. Das Parlament als Sitz, als Herz der Demokratie in Österreich, die sind stolz auf ihr Land, die lieben ihr Land und wollen das auch so sehen. So gesehen ist der Nationalfeiertag auch ein Symbol für die Nation, genauso wie unsere Fahne, unsere Bundeshymne. Das sind alles Symbole, die uns absolut vereinen. Das Gefühl habe ich einmal mitbekommen. Und die Botschaft selbst, was wird eigentlich gefeiert? Es geht darum, dass dieser symbolträchtige Tag ja auch ein Erstarken, ein Wiederauferstehen 1955 aus den Trümmern nach Krieg, nach Diktatur, nach Menschenvernichtung ist, wo die Generationen vor uns aufgebaut haben. Und der eigentliche Anlass ist der Tag, und das ist ein Grundbaustein, warum es uns letztlich so gegangen ist, neben dem Fleiß der Menschen, die sich hier ins Zeug geworfen haben, um für folgende Generationen wieder was aufzubauen. Das ist das Gesetz über die immerwährende Neutralität. Ein absoluter Grundbaustein. Und mein Anliegen wäre es, dass die Neutralität auch weiterhin hochgeschätzt wird. Sie hat uns durch stürmische Zeiten gebracht und man sollte mit diesem Gut nicht leichtfertig umgehen.
Dr. Rosenkranz, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.